Heute geht's bei 11KM um ein heikles Treffen im vergangenen Herbst. Bei Nüsschen und Tee sitzen zwei deutsche Ministeriumsvertreter bei hochrangigen Taliban. Und sie verhandeln. Seit der Machtübernahme vor 5 Jahren, 2021, herrschen die Taliban in Afghanistan mit Gewalt und Willkür. Kaum ein Land erkennt sie als Regierung an. Doch die Bundesregierung lässt sich offenbar trotzdem auf einen brisanten Deal ein. Mit dem radikal-islamistischen Regime. ARD-Korrespondent Peter Hornung berichtet seit vielen Jahren über Afghanistan und war mehrmals selbst vor Ort. Er erzählt uns, worum es da genau geht und welche fatalen Folgen dieser Deal für die Exil-Afghanen in Deutschland haben kann. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Donnerstag, der 19. Februar. Peter, schön, dass du bei 11KM bist. Herzlich willkommen.
Hallo, grüß dich. Wir sind im Sommer 21. Es ist Mitte August.
In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban nach ihrem schnellen Vormarsch die Macht übernommen.
Der Druck auf die Menschen dort war riesig. Die hatten alle Angst.
Inzwischen kontrollieren sie auch Kabul bis auf den Flughafen. Aus Angst vor den Taliban versuchten tausende Einheimische, auf das Gelände zu flüchten.
Da gab es Flüge, die noch rausgingen. Und vor dem Flughafentor, da standen tausende Menschen.
Viele Menschen sind in Panik. Sie wollen Afghanistan möglichst schnell verlassen. Hunderte sind über die Flughafenmauern geklettert, um irgendwie einen Platz in einem Flieger zu ergattern. Einige sind so verzweifelt, dass sie einer US-Militärmaschine hinterherrennen und sich an ihr festklammern.
Ich habe die nicht vor Ort erlebt, weil ich da nicht hinreisen durfte in dem Moment. Aber ich habe das natürlich alles verfolgt. Ich habe gemerkt, was für ein Druck auch lastet auf den Menschen in Kabul, auf den Afghaninnen und Afghanen, weil sie Angst hatten vor den Taliban, weil sie Angst hatten, was passiert jetzt eigentlich. Und jeder, der die Gelegenheit hatte zu gehen, zu fliehen, der hat diese Gelegenheit auch genutzt.
Die Menschen fliehen vor den radikal-islamistischen Taliban, die einen Gottesstaat aufbauen wollen. Das heißt auch, die Rechte von Frauen werden extrem eingeschränkt und Menschen, die zum Beispiel mit den Alliierten zusammengearbeitet haben, werden verfolgt. Wie reagiert denn die Bundesregierung damals auf die neuen Machthaber?
Naja, man hat gesagt, man erkennt dieses neue Regime, diese neue Regierung nicht an. Die ist illegitim, die ist illegal und mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben.
War das denn für die Taliban wichtig, Anerkennung zu finden zu der Zeit damals?
Das war sehr, sehr wichtig. Erstens, weil sie sagen, wir regieren jetzt in Afghanistan und dafür haben wir Anerkennung verdient. Und zweitens eben, weil es ganz praktische Konsequenzen hat. Weil Anerkennung bedeutet ja auch Kooperation. Anerkennung bedeutet Zusammenarbeit im Wirtschaftlichen zum Beispiel. Und Anerkennung hieße eben auch, dass man gegen die Sanktionen angehen kann. Das heißt, dass man Unterstützung bekommt international gegen Finanzsanktionen, die gegen das Regime verhängt wurden.
Und für Kooperation spielen ja auch diplomatische Vertretungen in anderen Ländern eine große Rolle. Konsulate, Botschaften. Lass uns mal rauszoomen. Welche Rolle haben denn die afghanischen Vertretungen in Deutschland gespielt nach der Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban?
Die waren einfach noch da in dem Moment. Es gibt eine afghanische Botschaft in Berlin und es gibt Konsulate, Generalkonsulate in Bonn und in München, beziehungsweise in Grünwald bei München. Das waren Vertretungen der Islamischen Republik Afghanistan. So hieß quasi der Staat, der existierte bis zum August 2021. Diese Islamische Republik war zu Ende und es wurde ein islamisches Emirat errichtet. Mhm. Im Ausland war es aber so, da saßen noch die Diplomatinnen und Diplomaten, die von der Islamischen Republik, also der Vorgängerregierung, entsandt wurden. Es hing da noch die alte Fahne, es waren noch die alten Schilder. Und wenn man quasi diese Vertretungen, also die Botschaft für die Generalkonsulate betrachtet hat, dann hatte man eigentlich den Eindruck, da sei gar nichts passiert in Afghanistan.
Und wie haben sich dann die Diplomaten verhalten?
Also es war unterschiedlich. Ich habe mit Menschen gesprochen, die damals in der Botschaft waren, beziehungsweise in den Generalkonsulaten, die sagen, ja, wir müssten eigentlich kooperieren mit den Taliban. Und dann gab es richtige Taliban-Gegner, die gesagt haben, mit diesen Terroristen werde ich niemals zusammenarbeiten.
I live here 6 years. I just share that it's my second home. In 2021 I lost my first home.
Da gibt's einen, mit dem ich gesprochen habe. Hamid Kabiri war bis vergangenen Herbst amtierender Generalkonsul von Afghanistan in Bonn.
I know I don't have any chance to go back to my country in this regime. You know, the situation in Afghanistan is very bad for females. For all people, but for females right now it's very dangerous, you know.
Der hat mir erzählt, wie dieser Übergang war,
also nach der Machtübernahme der Taliban.
I just told him, I'm not working with Taliban.
Die ersten Jahre war es tatsächlich so, dass die Taliban akzeptiert haben, dass in diesen diplomatischen Vertretungen, in den Botschaften, in den Konsulaten Leute saßen, die sie eigentlich sogar ablehnten. Im Jahr 2024, im Juli, da haben sie aber dann plötzlich erklärt, wir wollen nicht mehr diese Leute, weil die unkooperativ sind, weil die sich nicht mit uns koordinieren. Die stellen Papiere aus, von denen wir nichts wissen. Die stellen Pässe aus, von denen wir in Kabul nichts wissen. Die stellen Visa aus, alles Mögliche. Und da haben sie gesagt, wir akzeptieren das nicht mehr. Und das war quasi ein entscheidender Punkt, dass die Taliban gesagt haben, entweder ihr arbeitet mit uns zusammen, ihr Diplomaten, oder ihr könnt gehen.
Aber so einfach ist das ja nicht, dass die Taliban so einfach die Diplomaten im Ausland abziehen können, oder? Da gibt's ja internationale Abkommen, wo das genau geregelt ist.
Es gibt zwei Wiener Übereinkommen. Das eine ist über diplomatische Beziehungen, das andere ist über konsularische Beziehungen. Und da ist eben geregelt, was es zum Beispiel braucht, wenn ein Diplomat entsandt wird. Also da gibt es einen Entsendestaat und da gibt es einen aufnehmenden Staat. Und der Entsendestaat benennt jemanden und der aufnehmende Staat muss zustimmen. Das heißt, das ist immer etwas im Austausch. Man kann nicht einfach Diplomaten schicken, wenn der Staat, wo sie hingeschickt werden, die nicht akzeptiert. Das heißt, man muss sich da immer verständigen.
Wenn also der aufnehmende Staat ein Wörtchen mitzureden hat, wie hat sich da Deutschland verhalten?
Im Jahr 2024 haben die Taliban ja dann gesagt, wir wollen nicht mehr mit den Vertretungen zusammenarbeiten und haben dann begonnen, Leute abzuberufen. Und da hat die Bundesregierung gesagt, ja, wir sind völkerrechtlich nach dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen gebunden. Das heißt, wir müssen diese Abberufung akzeptieren und müssen den Leuten dann auch die Akkreditierung entziehen, diesen afghanischen Diplomaten. Das haben sie getan. Was die Bundesregierung gemacht hat, ist aber gar nicht so zwangsläufig, wie es aussieht und wie sie es immer erklärt hat. Es gibt Länder, die anders agiert haben. Ganz interessant ist Österreich. Die haben gesagt, wir erkennen euch nicht an als Regierung von Afghanistan, euch Taliban. Und wenn ihr Leute abberufen wollt, dann interessiert uns das nicht. Das heißt, man sieht, am Ende ist es eine politische Frage und keine völkerrechtliche Frage, was man mit diesen Diplomatinnen und Diplomaten macht. November 2024 waren noch 16 alte Diplomatinnen und Diplomaten in Deutschland. Heute sind es gerade noch 3. Die anderen 13 wurden im Auftrag der Taliban vom Auswärtigen Amt, vom deutschen Auswärtigen Amt abberufen. Die rote Linie war aber lange Zeit, es wären keine neuen Diplomaten entsandt aus dem Afghanistan der Taliban. Das galt längere Zeit, eben bis ins Jahr 2025.
Was sich da bei der Bundesregierung plötzlich geändert hat, das schauen wir uns gleich nochmal ganz genau an. Also, die Taliban übernehmen die Macht in Afghanistan 2021 in ihren Botschaften und Konsulaten, sitzen aber auch danach noch Diplomaten, die die Vorgängerregierung ernannt hatte. Die Taliban wollen sie loswerden und die Botschaften auf ihre Linie bringen. Zeitgleich nimmt in Deutschland 2023/24 eine andere Debatte Fahrt auf.
Die aktuelle Sicherheitslage in Deutschland war heute Thema einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz im Bundestag. Dabei ging es unter anderem darum, welche Konsequenzen aus dem tödlichen Messerangriff in Mannheim gezogen werden sollen. Die Attacke hatte eine Diskussion über Abschiebungen ausländischer Straftäter ausgelöst. Der Angreifer ist afghanischer Staatsbürger.
Das Bundesinnenministerium arbeitet daran, Abschiebung von Straftätern und Gefährdern nach Afghanistan zu ermöglichen. Über die praktische Umsetzung ist das Bundesministerium bereits mit Nachbarländern Afghanistans im Gespräch.
Es ist eine Diskussion entstanden, sollen wir nach Afghanistan abschieben? Ist Afghanistan sicher? Und in der ersten Phase war es tatsächlich so, dass man eben gesagt hat, wir wollen mit den Taliban nicht direkt sprechen. Das machen wir nicht. Die erkennen wir gar nicht an, sondern wir machen das über einen Vermittler. Katar war das, der Golfstaat Katar. Und die haben das quasi vermittelt und die standen hinter den ersten Abschiebungen, die es nach Afghanistan gab.
Das war im Sommer 2024.
Mehr als 3 Jahre hat die Bundesregierung nicht mehr nach Afghanistan abgeschoben, bis heute. Um kurz vor 7 Uhr ist eine Maschine am Flughafen Leipzig gestartet, an Bord 28 afghanische Straftäter. Es ist die erste Abschiebung in das Land, seit die radikal-islamischen Taliban die Macht übernommen haben.
Das waren Abschiebungen mit Charterflügen. Das war eingefädelt sozusagen über die Kataris.
Und erst hieß es, es gibt keine Zusammenarbeit mit den Taliban. Dann sind wir jetzt bei indirekten Gesprächen. Das ist ja schon im Prinzip eine Annäherung.
Na, so indirekt waren die gar nicht. Also das Ganze spielt ja in Doha, der Hauptstadt von Katar. Und in Doha gibt es ein politisches Amt der Taliban schon sehr lange. Also schon in den Zeiten, als sie eigentlich noch in Afghanistan im Untergrund waren. Und es gibt eine deutsche Botschaft. Und das heißt, es ist nicht weit. Die sind ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten, je nach Verkehr, auseinander. Und die können da auch einfach sich treffen.
Das heißt, sie haben auch miteinander gesprochen.
Man hat immer gesagt, das sind technische Kontakte. Man hat sich irgendwann mal drauf geeinigt, auf diesen Terminus, technische Kontakte. Das ist aber nicht so, dass die Hausmeister da miteinander sprechen, sondern es ist tatsächlich so, dass man über technische Fragen spricht, so erklärt es die Bundesregierung, wie eben so eine Abschiebung ablaufen kann und was es an Papieren braucht und wer was macht. Das ist für die Bundesregierung ein technischer Kontakt. Und die gibt es aber wohl schon länger. Ganz offen ist die Bundesregierung nicht, seit wann es die auch in direkter Form gibt.
Warum eigentlich?
Weil man einfach nicht zugeben möchte, dass man mit den Taliban spricht, weil man sagt, die Taliban erkennt man nicht an als legitime Regierung Afghanistans. Man tut eigentlich noch so ein bisschen so, als gäbe es den alten Staat, obwohl es ihn gar nicht mehr gibt und obwohl der auch keine Regierung mehr hat, auch keine Exilregierung oder so. Und man will eine gewisse Distanz zu den Taliban wahren. Der erste Grund ist, die haben das gewaltsam übernommen. Aber der zweite und der wichtigste Grund ist im Prinzip, sie verletzen fortwährend die Menschenrechte in Afghanistan und zwar in gravierender Weise und vor allem die Frauenrechte.
Im Frühjahr 2025 dann Regierungswechsel mit dem neuen Bundeskanzler Friedrich Merz und dem neuen Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU. Der kündigte ja an, alles dafür zu tun, dass mehr und konsequenter abgeschoben werde.
Wer regelhafte Rückführungen nach Afghanistan ermöglichen will, der muss auch mit denen sprechen, die das entscheiden.
Das heißt, die Gespräche mit den Taliban, die wurden dann fortgesetzt?
Die wurden intensiviert und die fanden in Doha statt. Und da hat man es eigentlich gar nicht so mitbekommen. Man hat es dann wirklich mitbekommen, als es dann eben nicht nur noch in Doha war, sondern als man sich dann eben auch in Kabul getroffen hat. Als dann Deutsche tatsächlich nach Kabul gereist sind, um dort mit den Taliban zu sprechen.
Das heißt, dass Vertreter Afghanistans und Vertreter des Bundesinnenministeriums miteinander besprechen, wie diese Abschiebungen laufen können. Wir wollen nicht nur mit Charterflügen abschieben, wir wollen auch über Linienflüge Abschiebungen ermöglichen. Das muss auch abgestimmt werden mit afghanischen Vertretern. Das läuft jetzt über technische Kontakte.
Offiziell spricht Innenminister Dobrindt von weiter technischen Kontakten, jetzt aber erstmals direkt in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Das war im vergangenen Jahr, im Oktober. Wer hat da genau miteinander gesprochen?
Also von deutscher Seite kam ein Referatsleiter aus dem Bundesinnenministerium, der für die Bundespolizei zuständig ist. Das ist ein höherer Beamter sozusagen.
Aber auch nicht der höchste Beamte, ne?
Nein, absolut nicht. Interessant ist es, wer auf afghanischer Seite, auf Taliban-Seite teilgenommen hat an den Gesprächen. Das war Mohammad Nabi Omari. Mohammad Nabi Omari ist der stellvertretende Innenminister der Taliban. Und da sieht man eben, wie wichtig das eben auch für die Taliban ist, so ein Treffen. Und dass es nicht nur technisch ist, weil also für ein technisches Gespräch setzt man da keinen Minister hin, keinen Stellvertretenden. Ich kenne diese Räume aus den Ministerien in Kabul aus eigener Anschauung. Ich war jetzt nicht in dem Raum im Innenministerium, aber ich kenne das Außenministerium, ich kenne das Tugendministerium zum Beispiel. Da sitzt man in einem großen Raum mit ganz vielen Sofas. Da gibt's so einen flachen Tisch, da stehen da Nüsschen drauf, da gibt's Grüntee und man trinkt die ganze Zeit und unterhält sich eigentlich. Und ich hatte ja auch gefragt, ich habe einen Kontakt ins afghanische Innenministerium zum Sprecher des Innenministeriums. Der hat gesagt, ja, das Ganze war in angenehmer Atmosphäre, in freundlicher Atmosphäre. Man hat sich da ausgetauscht und da saß man eben zusammen und hat überlegt, wie man das tatsächlich hinkriegt mit den Abschiebungen, was die Taliban machen und eben was die Deutschen machen. Also der Sprecher des Innenministeriums der Taliban hat gesagt, wir nehmen diese Angelegenheit, also diese Abschiebung nach Afghanistan sehr ernst und wir unterstützen es. Und für die Taliban-Seite waren das keine technischen Gespräche, sondern ganz normale diplomatische Gespräche, eine ganz normale Kooperation. Und das ist genau das, was sie wollen.
Um zu verstehen, was solche Gespräche mit Taliban-Vertretern bedeuten, Peter, habt ihr ja auch im Rahmen eurer Recherche für den BR-Podcast die Entscheidung mit jemandem aus dem Bundesinnenministerium gesprochen, der aber da nicht mehr arbeitet. Mit wem genau?
Das war ganz spannend. Das ist ein Beamter, ein sehr hoher Beamter, der war früher für Migration und Asyl zuständig. Allerdings, das muss man dazu sagen, nur bis zum letzten Frühjahr. Mhm. Das heißt, der war jetzt bei diesen Verhandlungen nicht dabei und er war auch nicht eingebunden oder so. Das Spannende an diesem Mann war aber, der hat offen drüber gesprochen, wie er das Ganze sieht.
Man ist insoweit in einer gewissen Abhängigkeit, das lässt sich nicht ändern. Das ist immer unangenehm, muss aber einfach, wie auch in anderen außenpolitischen Fragen, gemanagt werden.
Den Namen dieses Beamten aus dem Bundesinnenministerium, den dürfen wir nicht nennen. Aber wir wissen, was er da gemacht hat und wir wissen, dass das ein sehr seriöser, sehr kompetenter Gesprächspartner ist. Er hat auf diese ganzen Sachen geschaut mit der Brille von jemandem, der viele Jahre Erfahrung auch in leitender Position im deutschen Innenministerium hatte. Und der hat gesagt, es war immer klar, dass es eben nicht nur darum ging, einfach nur afghanische Staatsbürger zurückzunehmen, sondern es war klar, die wollen eine Gegenleistung haben.
Und diese Gegenleistung, wie sehen die aus?
Diese Gegenleistung, das sei offenbar, und so schaut er drauf, und da war er auch nicht mehr drin im Ministerium, sei die Entsendung von 2 Konsularbeamten gewesen. Der hat das gesehen und der hat gesagt, ja, die wollten immer eine Gegenleistung haben. Und auch wenn ich ein paar Monate raus war aus dem Bundesinnenministerium, ich habe das gesehen mit den Konsularbeamten und da sagte er, das war offenbar der Preis dafür.
Das ist ja jetzt aber ein spannender Punkt, weil wir damit wieder am Anfang sind bei der afghanischen Botschaft und den Konsulaten in Deutschland. Du sagst also, es gibt offenbar im Rahmen der Gespräche im vergangenen Jahr diese Zugeständnisse an die Taliban, und zwar 2 Diplomaten, die einreisen dürfen, richtig?
Genau, aber keiner will das so richtig als Zugeständnisse benennen. Mhm. Anfang Juli hatte ja Alexander Dobrindt eben diese direkten Gespräche mit den Taliban angekündigt. Und knapp 3 Wochen später kamen 2 afghanische Konsularbeamte, also 2 Taliban, nach Deutschland als Diplomaten und haben sich quasi niedergelassen. Die sind erstmal in die afghanische Botschaft in Berlin. Und die Bundesregierung sagt, diese 2 Konsularbeamten, die seien lediglich gekommen, um eben bei diesen Abschiebungen zu helfen. Und sie sagt überhaupt nichts über andere Aufträge oder kommentiert auch irgendwas, wonach man sie fragt, was diese Diplomaten denn sonst machen.
Was genau meinst du mit andere Aufträge?
Die hatten noch eine andere Mission und die haben sie aus Kabul mitbekommen. Und diese Mission war, sie sollten die Botschaft übernehmen, sie sollten die Generalkonsulate übernehmen. Das heißt, das Regiment dort. Und das haben sie auch getan. Der eine hat jetzt das Sagen in Berlin in der Botschaft, ohne dass er jetzt nominell der Chef ist dieser Botschaft. Und der andere ist nach Bonn gefahren und hat dort das Generalkonsulat übernommen. Anfang Oktober lässt sich seither Generalkonsul nennen und ja, ist dort der Chef.
In Bonn ist das afghanische Konsulat jetzt wieder geöffnet. Aus Protest dagegen hatten sämtliche Mitarbeiter der Botschaft im September gekündigt. Aus Sicht der Bundesregierung sollen die Taliban-Vertreter in Bonn dabei helfen, Afghanen in ihre Heimat abzuschieben.
Und da waren wir ja schon in Bonn, da hast du ja Hamid Kabiri gesprochen. Was hat der dann eigentlich gemacht? Der musste dann weg sozusagen.
Der hatte erfahren, dass das Auswärtige Amt, also das deutsche Außenministerium, seinen Diplomatenpass bzw. seine sogenannte Protokollkarte nicht mehr verlängern wird. Und das heißt, dass seine Arbeit als amtierender Generalkonsul von Afghanistan zu einem Ende kommt.
You know, I'm in shock right now. I don't believe right now they are here, you know. Because I met a lot of times, I had a meeting with the federal office and they are mentioned our red lines is no Talibs, no diplomats. And right now, these Talibs here, you know. When I heard someone is working in Bonn, I lost my job because they know very well I'm not working with Taliban.
Also, um das richtig zu verstehen, die Taliban bringen die afghanische Botschaft und die Konsulate hier in Deutschland unter ihre Kontrolle und das mithilfe des Auswärtigen Amtes. Offenbar ist das das Ergebnis eines Deals zwischen Berlin und Kabul. Was sagt denn die Bundesregierung dazu?
Sie sagen ja immer, es gebe keinen Deal mit den Taliban. Mhm. Es gebe keine Vereinbarung mit den Taliban, dass die Bundesregierung diese Abschiebung durchführen kann und die Taliban dafür Diplomaten entsenden können.
Dass ein Teil dieser Gespräche kein Deal ist sozusagen, was der eine für den anderen bekommt, sondern es geht darum zu klären, wie man Abschiebungen regulär und regelmäßig nach Afghanistan durchführen kann. Da geht es nicht darum, dass man von dem einen was bekommt dafür.
Das sind Sprachregelungen, auf die man sich geeinigt hat, die wir immer wieder gehört haben. Wir haben immer nachgefragt und eigentlich konnte man es schon nachsprechen, was die Sprecherinnen und Sprecher sagen werden.
Also, um das ganz klar zu sagen, wir haben keine Zugeständnisse gemacht und es gibt auch keinen Deal.
Ein unterzeichnetes Abkommen gibt es sehr, sehr wahrscheinlich wirklich nicht. Mhm. Es gibt möglicherweise auch kein Foto, wo die zusammen drauf sind und sagen Deal. Aber natürlich war das ein Deal.
Warum sagt die Bundesregierung nicht einfach, wir machen den Deal aus folgenden Gründen und erklärt sich da und dann wäre die Nummer ja auch gegessen, oder nicht?
Weil es politisch heikel ist, weil man das nicht machen will, dass man sagt, wenn den Leuten, die früher eben gegen uns gekämpft haben, die Terroranschläge gegen die deutschen Truppen in Afghanistan gegen die Bundeswehr verübt haben, dass wir mit denen jetzt zusammensitzen und dann auch einen Deal machen. Und wir erkennen die ja gar nicht an als legitime Regierung Afghanistans. Und deshalb macht man, ja, wie soll ich sagen, so einen Eiertanz darum.
Laut Bundesregierung also kein Deal, aber Fakt ist, dass die Taliban jetzt offenbar das Sagen haben in der afghanischen Botschaft und den Konsulaten in Deutschland. Was bedeutet das?
Auf jeden Fall mehr als nur Symbolik, denn es gibt ja sehr viele Exil-Afghaninnen und Afghanen in Deutschland. Es gibt eine große afghanische Gemeinde, die müssen da auch regelmäßig hin. Die brauchen Papiere von dort und bisher war es eben so, dass sie in eine Vertretung gegangen sind, wo keine Taliban saßen. Aber da sind eben viele Menschen dabei, die vor den Taliban geflohen sind. Und für die ist es eine Qual. Ich habe mit vielen schon gesprochen, die sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, da hinzugehen in so ein Konsulat und dann sitzt da so ein Talib. Und das ist das erste große Problem, dass viele Menschen einfach sagen, ich habe da meinen Safe Space verloren. Deutschland war für mich ein Fluchtort, ein Rückzugsort und jetzt sind die Taliban da. Und es gibt noch ein zweites Problem.
Bereits letzte Woche gab es Proteste vor dem afghanischen Generalkonsulat in Bonn-Ückesdorf. Vor allem Exil-Afghanen befürchten, ihre sensiblen Daten im Konsulat könnten von den Taliban missbraucht werden.
Das Generalkonsulat in Bonn war nämlich sozusagen die Datenzentrale für afghanische Auslandsvertretungen in Europa, in Kanada und in Australien. Und zwar für die Auslandsvertretung, also die Botschaften und Konsulate, die nicht mit den Taliban kooperiert haben. Da waren Passdaten, die dort gespeichert sind. Da waren Daten über Heiratsurkunden, Erbscheine etc. Viele Daten, die Menschen, die im Ausland sind, also Afghaninnen oder Afghanen, mit ihren Familien in Afghanistan verbunden haben. Das heißt, man kann rausfinden, wo die Familie in Afghanistan sitzt. Und das ist für viele Exil-Afghaninnen und Afghanen ein Problem. Weil so kann man nämlich Druck machen. Wenn die Leute in Deutschland auf die Straße gehen und gegen die Taliban demonstrieren und die Taliban das eben sehen und man kann Leute inzwischen mit Gesichtserkennung zum Beispiel auch online gut identifizieren, dann können sie sagen, aha, wo hat denn der seine Familie in Afghanistan? Dann setzen wir nicht den unter Druck, weil der sitzt ja in Deutschland, dann setzen wir die Familie unter Druck. Es gibt einen sehr mächtigen Geheimdienst der Taliban in Afghanistan. Und das ist ein großes Problem. Es ist jetzt im Januar gerade ein neues Strafgesetzbuch veröffentlicht worden in Afghanistan durch den obersten Taliban-Führer, den Emir. Und da steht ganz klar drin, dass wenn man sich gegen das Emirat der Taliban ausspricht, wenn man daran Kritik übt, dass das ein Verbrechen ist. Und das Verbrechen kann eben auch von Leuten begangen werden, die im Ausland sind. Und wenn man derer nicht habhaft wird, dann geht man eben an die Familien in Afghanistan.
Was denkst du, war das ein Fehler, mit den Taliban zu verhandeln?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Außenpolitik ist immer Realpolitik auch. Auf der anderen Seite steht eben, dass die schwere Menschenrechtsverletzungen begehen. Das Problem ist, dass Deutschland, die Bundesregierung, die Öffentlichkeit im Unklaren lässt, dass sie dieser Diskussion aus dem Weg gehen will. Dass man nicht eben sagt, ja, die haben ihre Diplomaten schicken können, das war denen auch wichtig, im Gegenzug machen wir diese Abschiebung. Ich glaube, das zentrale Problem ist, dass man das nicht zugibt, weil man die politische Diskussion scheut in Deutschland. Erstens mit den Menschen afghanischen Ursprungs oder den Afghaninnen und Afghanen, die sagen, warum lasst ihr die ins Land? Zweitens auch mit den Veteranen der Bundeswehr, die sagen, ja, ich habe meine Gesundheit am Hindukusch gelassen. Es sind Kameraden und Kameradinnen dort gestorben. Das sind Terroristen, die ihr da ins Land lasst.
Vielen Dank, dass du zu Gast warst.
Sehr gerne.
Wie Deutschland mit den radikal-islamistischen Taliban verhandelt, obwohl das afghanische Regime international nicht anerkannt ist, dazu hat Peter Hornung aus dem ARD-Studio Südasien recherchiert, zusammen mit Christine Auerbach. Nochmal tiefer einsteigen könnt ihr mit dem BR-Podcast Die Entscheidung mit dem Titel Der Deal. Da geht es dann auch noch einmal ausführlicher darum, welche Folgen der Deal für Exil-Afghanen hat und was aus Hamid Kabiri aus dem Generalkonsulat in Bonn geworden ist. Die Entscheidung findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek. Den Link dazu packen wir euch natürlich wieder bei uns in die Shownotes. Autor dieser Folge ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Nicole Dienemann. Produktion Ruth Ostermann, Christiane Gerhäuser-Kamp, Simon Laumeier und Christine Dreier. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.